Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir zeichnen auf am Freitag, den 12.12. Schnapstal. Hi Kilian.
Yep. Hallo Ronja.
Mein Bruder hat heute Geburtstag. 12.12.
Ah, sehr schön. Ja. Alles Gute an Ihnen. Ja. Ich erinnere mich daran, weil ich genau auf den Tag genau vor einem Jahr meine Doktorarbeit verteidigt habe. Also am 13.12., aber es war der Freitag. Ja. Also der Freitag fast zwei Wochen
vorbei. Freitag der 13.
Genau, Freitag der 13. war das damals.
Hat dir Glück gebracht. Wie geht's dir? Wie war deine Woche bisher?
Mir geht's gut. Die Woche war auch gut. Ich bin schon jetzt ziemlich in Weihnachtsstimmung und freue mich. Ich habe noch einiges zu tun vor Weihnachten, aber bin schon gut in Stimmung und freue mich schon auf die Auszeit, die in ein paar Wochen dann folgt.
Wundervoll. Bei uns geht's jetzt auch los so mit Familienzeit. Gestern waren meine Eltern zum Beispiel da und ich habe mir jetzt zusammen mit meiner Mama das Musical von Michael Jackson angeguckt.
Ist das in Hamburg auf der Insel, wo auch König der Löwen und so ist?
Oder? Genau, und wenn ich es aber richtig verstanden habe, reisen die durch ganz Deutschland. Ich bin da ohne Ansprüche reingegangen oder ohne Erwartungshaltung, sage ich mal so, weil Mama sich das Musical rausgesucht hat und dahin gehen wollte. Und ich sagte, ja klar, komme ich mit.
Und wie war's?
Es war tatsächlich sehr gut. So fand ich, cool. Das Bühnenbild war sehr cool. Und was ich wirklich beeindruckend fand, es war eine sehr kleine Gruppe auf der Bühne. Und es waren aber unglaublich viele Personen in dem Stück, die von dieser kleinen Gruppe verkörpert wurden. Das heißt, eine Person hat teilweise zwei Rollen gespielt und mitten auf der Bühne, mitten im Moment, die Rollen geswitcht.
Oh, cool.
Und das war schauspielerisch eine ganz große Leistung. Ich frage mich, ob dahinter auch so ein bisschen Sparmaßnahmen stecken, ne? Weil es natürlich auch einfach günstiger ist in der Kulturbranche. Wir wissen alle, wie es der Kulturbranche geht. Auch wenn, ich glaube, es gehört zu Stage Entertainment, natürlich ein relativ großer Laden ist, aber nichtsdestotrotz müssen die natürlich auch gucken, wo die bleiben. Und deswegen war diese Gruppe, die auf der Bühne stand, tatsächlich sehr klein, kleiner Cast, aber total gut umgesetzt. Das Ende war ein bisschen abrupt, aber hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe mich dadurch auch noch mal ein bisschen mehr mit der Geschichte von Michael Jackson natürlich auseinandergesetzt, wollte jetzt auch noch mal ein paar Dinge nachgoogeln. Ja. Und zum Beispiel dieses, also das weißt du vielleicht, du bist ja so in der Musikszene drin. Weiß man bis heute irgendwie, ob er seine Haut tatsächlich hat bleachen lassen, weil er ist ja ursprünglich ein schwarzer Mann und oder ob es am Ende des Tages Make-up war oder ob dahinter eine Krankheit steckte, weil das wurde auch im Musical aufgegriffen.
Wie haben sie es aufgegriffen?
Die haben ein Interview in diesem Musical quasi geführt und die Journalistin hat ihn genau das gefragt, ob er sich seine Haut bleachen lässt. Und dann hat er gesagt, nee, das denken alle, aber ich habe diese und jene Weißfleckenkrankheit oder so
hieß es. Weißfleckenkrankheit gibt es, ja.
Genau, und dann dachte ich, hä, war das wirklich so? Das wollte ich nochmal nachrecherchieren. Ich habe es bis jetzt noch nicht nachrecherchiert und ich dachte, ich frage einfach dich.
Ich müsste dazu jetzt auch recherchieren. Meine Wahrnehmung ist, dass es oft vermutet wird, aber nicht stimmt. Ich habe das so ein bisschen als, weiß nicht, ob es Hoax dann ist oder so ein bisschen als falsche Wahrnehmung im Kopf, dass das sehr oft viel, ich meine, Michael Jackson war wirklich unsere Kindheit. Ich weiß noch, wie er auf diesem Balkon stand und dieses Kind fast
fallen ist. Das habe ich auch so präsent im Kopf.
Ich habe das so präsent, genau, irgendwie in meinem Kopf ist es ganz, ich weiß auch nicht, das war schon so Kindheitsding. Und ich habe da auch dieses Narrativ im Kopf, dass er nicht schwarz sein wollte und deswegen seine Haut absichtlich geändert hat. Aber ich habe auch im Kopf gleichzeitig, dass das nicht stimmt. Kennst du das, wenn du weißt, du hast eine Theorie im Kopf, aber du glaubst, sie stimmt nicht, weil du mal gehört hast, die wurde widerlegt. Und ich glaube, er hatte diese Weißfleckenkrankheit, wie du sagst.
Ja, genau. Und meine Mutter konnte es tatsächlich auch nicht ganz genau sagen. Und was auch auf jeden Fall in dem Stück deutlich wurde, dass er natürlich einen wahnsinnig dominanten, aggressiven Vater hatte, der natürlich auch immer gesagt hat, als schwarzer Mann, oder Junge war er ja anfangs, ne? Mit seinen Brüdern ist er ja im Rahmen der Jackson 5 aufgetreten, dass er als Schwarzer niemals von der weißen Musikindustrie ernst genommen wird. Und das fand ich auch total spannend zu sehen, welche Rolle der Vater in dem Stück, beziehungsweise natürlich auch in seinem Leben eingenommen hat. Und aber eben auch in der Nacherzählung. Bei Serena Williams, der Tennisspielerin, ist es ja tatsächlich ähnlich. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, King Richard.
Den habe ich nicht gesehen, obwohl ich großer Tennis-Fan bin, aber irgendwie ist der noch an mir vorbeigegangen.
Der kam vor, boah, weiß ich nicht, 2019 oder so raus, glaube ich.
Ja, irgendwas in die
ungefähr.
Richtung.
Ungefähr. Und da King Richard, also es geht eigentlich um die Geschichte von Serena Williams, der Top-Tennisspielerin.
Wie und ihre Schwester,
und
Venus.
ihrer Schwester, genau, aber hauptsächlich tatsächlich um Serenas Geschichte. Oder ja, wie diese zwei Schwestern aus armen Verhältnissen sich an die Spitze der Tennisbranche gekämpft haben. Und natürlich hatten auch sie einen wahnsinnig dominanten, teils irgendwie ja schon ein bisschen aggressiven Vater, auch geldgierigen Vater am Ende des Tages, der sie sehr gepusht hat und auch zu dieser Leistung getrieben hat. Und genau dasselbe hat der Vater von Michael Jackson natürlich auch mit ihm und seinen Brüdern gemacht, ne? Und das finde ich schon interessant. Also natürlich erstmal, welche Rolle Väter generell in dem Leben von extrem erfolgreichen Menschen stehen, ob jetzt im Sport oder in der Kultur, in der Kunst. Aber natürlich auch nochmal von schwarzen Menschen tatsächlich, ne? Die ursprünglich aus ärmlichen Verhältnissen kommen. Wie es bei Michael Jackson ja auch der Fall hat.
Bei den Williams-Schwestern auch, das weiß ich nicht.
Tatsächlich, ja. Und wie dominant sie aber auch in der Nacherzählung noch irgendwie Raum einnehmen.
Also ich habe weder das Musical gesehen noch, also ich kenne Serena und Venus Williams sehr gut von der Tennis.
Ah, ihr kennt euch Geschichte sehr gut, her, ja, ja, also. Klar.
Und ich finde die schon auch beide sehr, also ich kenne die nicht persönlich gut, aber ich finde die beide schon echt sehr, sehr krasse Vorbilder auch, was die gereicht haben. Auch Venus ist ja jetzt mit wie vielen Jahren? 40, 41 Jahren zurückgekommen letztes Jahr oder dieses Jahr noch und hat es auch geschafft, ein Spiel zu gewinnen, was sehr gehypt wurde, weil ich glaube, sie war die älteste Tennisspielerin, die nochmal wiederkam, auch nach Geburt. Oh, war das Serena nach Geburt eines Kindes, die er nochmal gewonnen hat? Da gab es irgendeinen Rekord, den sie aufgestellt
haben. Ja, auf jeden Fall Serena nach der Geburt ihres Kindes. Und das war dann ja auch noch so eine ganz große Debatte, was sie beim Tennis tragen darf. Weil sie wollte dann ja diesen Ganzkörperanzug anhaben, um, wie heißt das, aerodynamischer auf dem Platz zu sein und sich auch selbstsicherer zu fühlen. Weil natürlich kurzen weißen Röckchen auf dem Tennisplatz sind erstens irgendwie unnötig. Trag doch das, ist jetzt in vielen Sportarten der Fall, trag doch das, indem du dich wohlfühlst. Ne? Und aber auch gerade nach einer Schwangerschaft, nach einer Geburt, ist das Bindegewebe ja sehr locker, leicht und luftig. Und dann fühlt man sich natürlich auch irgendwie ergodynamischer, aerodynamischer? Wie heißt das Wort?
Schon aerodynamischer. Luftwiderstand und so meinst.
Genau, wenn man auf jeden Fall so was Enges anhat. Ne? So
aber Körperding. Trotzdem, auch was du, glaube ich, hinaus wolltest, war ja so diese Elternbeziehung. Ich glaube, das ist schon ein maßgeblicher Punkt, der zu Erfolg führt, dass du Elternteile hast, die da voll dahinter stehen und dich da supporten. Kann mir aber auch vorstellen, und was man auch kennt von Geschichten, dass das dann an irgendeinem Punkt ungesund wird. Aber ich glaube auch generell, dass Erfolg an irgendeinem Punkt ungesund werden kann, weil du in so einer Ausnahmesituation bist, wenn du so viel hin und her reist, weg von schulischen normalen Situationen bist, sondern einfach in diesem Dauermodus erfolgreich sein bist, dass du Eltern brauchst, dich unterstützen. Aber dass dann dadurch wahrscheinlich auch Situationen bedingt werden, wo es dann eben um Geldfragen geht, um Druck auch geht, du vielleicht auch irgendwann keinen Bock hast, andere Themen aufkommen, wo dann das Elternteil in diese ganz schwierige Balance hat zwischen, mache ich jetzt den Druck und führe dazu, dass der Erfolg bestehen bleibt, oder gebe ich den Freiraum, aber dann gehe ich vielleicht in Kauf, nehme ich in Kauf, dass die Karriere vielleicht flöten geht. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser schmale Grat.
Genau, und was die Mutter zu Michael Jackson immer gesagt hat, hey, das, was dein Vater macht, fühlt sich extrem hart an, aber eigentlich ist es nur ein Ausdruck seiner Liebe, dass es dir nämlich am Ende des Tages besser geht als uns irgendwann oder als uns. Mhm. Ne? Und genau darum geht es tatsächlich auch in dem News-Thema, was ich mitgebracht habe. Wollen wir reinspringen?
Okay, coole Überleitung. Hauen wir rein.
Wie machen wir das mit der Rente?
Das ist eine Frage, die ich nicht verstehe.
Digga.
Was lachen Sie?
So einfach ist es in der Realität halt nicht immer.
Nö, glaube ich nicht.
Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
Und zwar gibt es eine neue Studie des Ludwig-Erhards-Forums. 41% der befragten 18- bis 25-Jährigen glauben nicht daran, dass es ihnen eines Tages besser gehen wird als ihre Elterngeneration, beziehungsweise dass ihnen ein sozialer Aufstieg gelingen wird. Und gleichzeitig ist in der letzten Woche auch sind neue Zahlen des Paritätischen Wohlstandsverbands rausgekommen, die eben besagt, dass besonders junge Menschen in Deutschland von Wohnungsarmut betroffen sind. Warum ist das, was der Paritätische Wohlstandsverband in diesem Kontext macht, so spannend? Er betrachtet das Thema Armut eben nicht nur in Bezug auf das Einkommen, sondern setzt eben das Einkommen abzüglich der Wohnkosten dar. Denn Wohnkosten bilden natürlich einen ganz, ganz großen monatlichen Kostenpunkt. Und der treibt eben besonders viele junge Menschen in die Armut. Genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, Kilian, denn ich wurde tatsächlich interviewt von der ARD und durfte auch zu diesem Thema sprechen. Und das Spannende bei den Aufschwungsjahren, du weißt ja, ich lese aktuell das Buch Wunderland von Harald Jener. Und in diesem Buch gibt es diesen einen spannenden Absatz, ich lese ihn mal vor. Die Aufschwungsjahre prägen das Selbstverständnis der Bundesrepublik bis heute. Sie bleiben, so außerordentlich sie auch waren, Wegmarken des Möglichen. Sie leben, wenn nicht in unseren Erfolgen, so doch in unseren Ansprüchen weiter. Die berauschenden Einnahmen sind weg, die Erwartungen an den Wohlfahrtsstaat aber sind geblieben. Mhm. Finde ich total spannend, denn wir müssen bei dem Thema Aufstiegsversprechen, das ist ja etwas, was der damalige Wirtschaftsminister Ludwig Erhard tatsächlich auch geprägt hat, dieses Wort, müssen wir uns ja erstmal fragen, was bedeutet das überhaupt, ne? Aufstiegsversprechen oder generell Aufstieg. Es ist ein Wort, das eben aus der Zeit des Wirtschaftswunders kommt. Und das war ja eine relativ kurze Zeitspanne von 10 Jahren. Ne? Und trotzdem haben wir immer noch den Hang oder eben die Erwartungshaltung, dass wir dieses Aufstiegsversprechen, also dass wir das immer noch einlösen dürfen.
Magst du mal definieren, was verstehst du unter einem Aufstiegsversprechen?
Ja, ich habe dann nämlich drüber nachgedacht, was bedeutet überhaupt Aufstiegsversprechen, als mich auch die ARD das gefragt hat. Mhm. Und früher war es ja ganz klar so, dass man sich auch über Statussymbole bzw. über Äußerlichkeiten definiert hat, um eben sichtbar zu machen, ich gehöre dieser und jener Klasse an. Und Statussymbole an sich sind für die junge Generation ja heute durchaus leichter zugänglich bzw. eben so zu tun, als hätte man Zugang zu diesen Statussymbolen. Man kann Autos leasen, man muss sie nicht direkt besitzen, man kann sie auch im Zweifel nur für einen Tag mieten, wenn man da Bock drauf hat und irgendwie zu einer bestimmten Veranstaltung protzen und flexen möchte. Es gibt super gute Fake-Artikel, gerade im Modebereich. Man sieht es nicht, ob eine Tasche oder auch eine Uhr fake ist oder nicht, wenn es gut gemacht ist. Also man sieht es aus der Ferne zumindest nicht. Klar, Profis erkennen das, aber so auf den ersten Blick erkennt man es nicht. Und man kann sich ja auch echte Markenartikel für bestimmte Anlässe einfach mieten mittlerweile, um eben an bestimmten Veranstaltungen zu suggerieren, ich gehöre dazu. Und das ist ja tatsächlich auch das Geschäftsmodell von manchen geworden, dass sie sagen, ja, wenn ich zu manchen Networking-Events gehe, dann leihe ich mir vorher in diesem und jenem Laden eine Uhr zum Beispiel. Oder ich miete mir diese und jene Designertasche. Einfach, weil diese Taschen oder diese Marken ein Türöffner sind. Und ich würde schon sagen, was die Statussymbole angeht, ist es heute einfacher vorzugeben, einer bestimmten Klasse zuzugehören und diesen Aufstieg geschafft zu haben. Aber Aufstieg bedeutet für mich, wenn du mich jetzt persönlich fragst, was bedeutet das, bedeutet eigentlich immer Sicherheit. Und natürlich auch ganz groß das Thema Wohneigentum. Das habe ich schon irgendwie im Kopf, weil Wohneigentum ja auch einen Sicherheitsrahmen bietet. Ne? Und deswegen habe ich eben gleichzeitig diese Studie oder die Aussagen des Paritätischen Wohlstandsverbands dazu nehmen wollen heute, weil das Thema Wohnungsarmut halt etwas ist, was sehr präsent im Leben junger Menschen ist und was damit in meinen Augen unmittelbar zusammenhängt. Denn das können sich junge Menschen heute nicht mehr leisten, also schon gar kein Eigentum, zumindest die große Masse, wenn es nicht vererbt wird. Und Mieten werden eben auch immer teurer und wirklich, wenn wir über sozialen Aufstieg und Sicherheit in Form von finanziellen Rücklagen sprechen, dann bietet sich diese Gelegenheit für junge Menschen eben auch deutlich seltener an, wirklich Rücklagen aufbauen zu können.
Ja, aber wir sprechen beim Aufstiegsversprechen auch vom Wohlstandsversprechen. Ist das für dich das Gleiche? Ist das?
Ich glaube, also das ist ja die gesellschaftliche Annahme,
ja,
dass das gemixt wird.
Mhm.
Also ja, in der Aussage, es geht mir irgendwann besser als meinen Eltern, schwingt natürlich etwas Finanzielles und Monetäres mit.
Auf jeden Fall. Wobei wir aber auch sehen, also ich kann da direkt eine ergänzende Zahl nennen, auch aus unserer Studie von diesem Jahr, wo wir jung und alt befragt haben. Da sagen zum Beispiel 63% der Jungen, dass es früher leichter war, sich Wohlstand aufzubauen. Und, jetzt wird spannend, das sagen die Älteren noch stärker. Also die Jüngeren sind da gar nicht mal die Pessimisten, die sagen, die Älteren hatten es viel einfacher, sondern die Älteren selber, also von den 30- bis 49-Jährigen sagen das sogar 70% zum Beispiel, von den 50- bis 69-Jährigen 64%, also fast so viel wie die Jüngeren, aber sogar einen Tick mehr. Also dieses Versprechen, das wird auch gerade gesellschaftlich so ein bisschen als, weiß nicht, gescheitert wahrgenommen oder zumindest als extrem gebrochen, schwierig wahrgenommen. Das ist, ja.
Ja, und das ist, also ist gebrochen. Das Versprechen ist gebrochen, aber dürfen wir überhaupt den Anspruch haben, dass es jemals so ein Versprechen gab? Nur also, weil es vor 50 Jahren mal eine Zeit gab, nämlich das Wirtschaftswunder, wo es den Leuten extrem gut ging.
Ja, ich glaube,
jetzt noch auf eine Aussage zurückbeziehen, die damals der Wirtschaftsminister Ludwig Erhard gemacht hat und irgendetwas der damaligen Bevölkerung versprochen hat. Ist es nicht ein bisschen bescheuert von uns als Gesellschaft, auch den Anspruch zu haben, damals hat ein Politiker das gesagt und darauf beziehen wir uns heute noch?
Also so sehr ich mir wünschen würde. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich beziehe mich ja nicht auf Ludwig Erhard, wenn ich darüber nachdenke, habe ich eine finanzierbare Wohnung, habe ich einen Wohnraum, in dem ich leben kann, wo ich nicht Angst haben muss, dass es mir nächsten Monat gekündigt wird, dass ich auf der Straße lande und zum gleichen Preis vielleicht nichts finde in meiner Stadt, weil bestimmte Regelungen nicht gelten oder wir einfach nicht genügend Wohnraum haben. Und das ist ja nach Maslow ein Existenzbedürfnis, also ein Sicherheitsbedürfnis, das wir erfüllen müssen. Und wir können über Aufstiegschancen reden, wir können über strukturelle Probleme sprechen, die vorhanden sind. Aber was ganz, ganz wichtig ist für alle Menschen, glaube ich, egal wo sie herkommen und was sie für ein Einkommen haben, ist, dass sie bestimmte Sicherheitsbedürfnisse erfüllt haben müssen. Das will ja jeder Mensch und das ist, glaube ich, der Punkt.
Da stimme ich dir auch total zu und das ist auch total richtig und wichtig. Aber weil dieses Wort Aufstiegsversprechen ja immer noch so präsent in unserem Sprachgebrauch ist und jeder weiß im Prinzip, was damit gemeint ist oder jeder hat zumindest eine Vorstellung, ne? Und das finde ich halt das Interessante.
Ja.
Und die wenigsten davon kennen überhaupt einen Ludwig Erhard wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich nicht alle. Ich denke schon, dass er noch sehr präsent ist, aber vielleicht bin ich auch Politikwissenschaftler, keine Ahnung. Aber ja, also ich habe mit dem Thema Wohnen, ich hab den Artikel auch gelesen, habe auch dein Interview dazu gesehen und habe mich da schon auch bestätigt gefühlt in meiner Wahrnehmung, weil ich schon das Gefühl habe, dass wir dieses Versprechen geben müssen, ist meine Meinung. Also, dass wir eigentlich zumindest, also das, was ich gesagt habe, gerade was das Thema Wohnen angeht, wir die Sorgen sehen. Wir sehen das ja bei aktuellen jungen Generationen, auch bei älteren Menschen. Das ist eine prekäre Lage. Und was Aufstiegsthemen angeht, das perfekte Beispiel dazu ist ja eigentlich gar nicht Ludwig Erhard, sondern The American Dream, oder? Diese amerikanische Vorbild, das du siehst, das du hast, das ja immer noch gelebt wird, das in den USA, ehrlich gesagt, schon lange nicht mehr Fakt ist, das ja als gebrochen gilt. Also wenn du reinschaust in die USA und auch da strukturelle Benachteiligungen, sagen die wenigsten, der American Dream, der lebt wirklich, aber er wird hochgehalten, denke ich auch kulturell, weil du damit vielleicht die Leute sowohl zur Arbeit kriegst, als auch einfach dafür sorgst, dass sie an was Gemeinsames denken, dieses kollektive Denken, oder?
Ja, und natürlich ist es in den USA natürlich hängt noch dieser Spruch vom Tellerwäscher zum Milliardär darin. Den ist ja.
Aber der steckt beim Aufstiegsversprechen noch auch irgendwie drin, oder?
Auf jeden Fall, ja klar, genau. Auf jeden Fall.
Nicht so formuliert, da sind die Amerikaner vielleicht noch ein bisschen protziger, aber ich habe das Gefühl, der schwingt da schon auch mit.
Mhm. Ja,
wir können es nicht direkt beantworten, oder? Wie würdest du es?
Fand ich total spannend, auf jeden Fall in diesem Kontext. Also ich lese das Buch weiter und ich habe euch ja versprochen, ich bringe halt immer wieder Zahlen und Fakten daraus mit. Ich bin jetzt auf Seite, ich lese aktuell sehr langsam, auf Seite 150.
Mhm. Wo warst du das letzte Mal? auch
50, seit 8 Jahren. Da hatte ich gerade erst angefangen. Ja, aber ich, keine Ahnung, meine Ausrede ist, ich bin Mutter und ich lese ja auch aktuell schon das Buch unserer nächsten Gästin, die nächste Woche am Start ist. Ne?
Ja. No Spoiler, aber ja, Spoiler. Stimmt.
Was hast du uns für eine News mitgebracht?
Ich habe einen kompletten Themenwechsel mitgebracht. Hast du Bock drauf? Cool. Und zwar würde ich dir gerne die Frage stellen, beziehungsweise ich kenne deine Antwort, aber ich möchte sie den HörerInnen stellen und auch mit dir darüber diskutieren. Ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen. Ich würde dir nämlich gerne die Frage stellen, braucht es Weihnachtsfeiern? Also im beruflichen Kontext.
Nein.
Es gibt nämlich dazu, das habe ich mir gedacht, dass jetzt direkt das Nein kommt. Ich würde dazu gerne ein bisschen was vorstellen. Ich habe eine Studie mitgebracht dazu aus der organisationspsychologischen Richtung, also aus meinem Background auch, von einem Autor, den ich auch gut kenne. Und die hat das untersucht. Die gibt darauf keine einfache Ja- oder Nein-Antwort. Das ist eine große Studie von Hannes Zacher. Und Hannes zeigt dort in der Studie, die ist auch schon jetzt gar nicht dieses Jahr rausgekommen, ich glaube, sie kam Ende letzten Jahres raus sogar oder davor. Die ist aber super präsent, weil wir sind gerade in der Weihnachtszeit. Es geht gerade Tag ein, Tag aus den Weihnachtsfeiern zu. Alle Restaurants sind überfüllt. Man sieht ganz klar, Weihnachtsfeiern werden überall gelebt. Und die Studie zeigt, Weihnachtsfeiern können schon positive Effekte auf Zufriedenheit und auf die Stimmung haben, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Also es geht schon darum, wie kann ich zum Beispiel positive Kultur schaffen, wie kann ich dafür sorgen, dass alle zufriedener sind. Aber es ist nicht so, dass Weihnachtsfeiern generell als Pflichtveranstaltung gesehen sollten, weil sie könnten auch negative Folgen haben. Und darüber würde ich gerne ein bisschen mit dir quatschen.
Ja, also du hast es schon angeteasert, du kennst meine Meinung zu Weihnachtsfeiern oder generell.
Das ist,
ist etwas Persönliches. Ich bin persönlich im Privaten kein Weihnachtsgrinch, aber ich mag keine Weihnachtsfeiern, weil auf den Weihnachtsfeiern, obwohl doch, ich hatte auch ein paar schöne Weihnachtsfeiern, aber ich war schon auch auf ein paar Weihnachtsfeiern, wo einfach extrem viel Alkohol geflossen ist, wo es ab einem
gewissen so richtig gesoffen wurde, dem Stereotyp nach auf den Tischen dann auch getanzt, oder?
Ja, und dann auch so ganz ein paar eklige Sachen einfach, so wo du dir denkst, ey Leute, ihr habt euch gar nicht mehr unter Kontrolle, ihr müsst hier am nächsten Tag oder spätestens nächste Woche wieder auftauchen und den anderen hier in die Augen schauen. Ich will das jetzt gar nicht wiedergeben, was da passiert ist. Aber
das sind auch so romantische Stereotype, was man so kennt, wo man sagt, so, oh, das kannst du ja nicht bringen.
Nee, genau. Also so, keine Ahnung, von bis in den Fahrstuhl gepisst und solche Sachen.
Wo du wirklich
so denkst, ey, Leute, das geht gar nicht, sorry. Und also nur solche wilden Sachen. Und ich trinke im Arbeitskontext ja gar keinen Alkohol. Ich trinke sowieso super wenig Alkohol. Aber im Arbeitskontext wirklich eigentlich nie, würde ich fast behaupten. Und deswegen finde ich es halt immer extrem schnell unangenehm, wenn andere dann so ein bisschen zu locker werden, sagen wir so. Ne? Ja. Und ich mag diese Dynamik dann einfach nicht. Und plus, ich bin generell jemand, auch wenn ich ein Arbeitsteam habe, was ich im Beruflichen total schätze und manchmal ergeben sich daraus dann ja auch Freundschaften und so weiter, bin ich doch jemand, der seine Freizeit, also dann den Feierabend, lieber mit meinen privaten Freunden, Families und Freundinnen irgendwie verbringt, anstatt dann noch weiter im Arbeitskontext. Also wenn zum Beispiel die Weihnachtsfeier in der Arbeitszeit stattfindet, okay, I'm in, doof gesagt, ne?
Wenn aber ein ganzer Abend aufgeht, eher nicht.
Ja, so ein ganzer Abend oder dann auch noch so ein Freitagabend, wo ich mir so denke, oh, ich könnte jetzt auch irgendwie mit meinen anderen Freunden abhängen, weiß ich nicht.
Ja, vor allem Freitagabend verbinde ich direkt mit dem Wochenende und ich sehe ein Wochenende immer als Ganzes an, also nicht als viele kleine Events, sondern ich denke, wenn ich Wochenende meinen Kalender plane, habe ich ein Wochenende mit dem, also wenn dann direkt die Weihnachtsfeier drin liegt, ist das direkt das Wochenende verplant in meinem Kopf. Deswegen finde ich das auch immer, ja, finde ich das vielleicht schwierig, aber ich hatte auch noch keine Weihnachtsfeier am Freitag oder Samstag, muss ich auch zugeben. Kenne aber richtig viele Leute, die in Firmen sind, wo das so gelebt wird, auch mit Heavy Drinking, das ist übrigens der Begriff, auch in der Forschung benutzter Begriff, da komme ich gleich noch dazu. Und ich kenne eben Firmen von Freunden, von Bekannten und die legen das so an, dass sie es eben auf Freitag, Samstag legen müssen, weil sonst könntest du am nächsten Tag nicht arbeiten. Was ich aber auch scheiße finde, weil dann bist du ja durch einen Kater von der Arbeit belastet in deiner Freizeit wiederum.
Total. Was sagt denn die Forschung? Also wie sinnvoll sind Weihnachtsfeiern beziehungsweise ja, Gruppenbesäufnisse?
Also die Forschung zeigt generell, es ist kein Automatismus. Also es ist nicht so, du hast ein Startup oder ein Unternehmen, alle hier jetzt mal aufgepasst, macht eine Weihnachtsfeier, alle sind happier. Das ist auf keinen Fall so. Da gibt es bestimmte Stellschrauben. Und eine Stellschraube für eine extrem unzufriedene Belegschaft nach der Weihnachtsfeier ist Surprise, Trommelwirbel, Heavy Drinking. Also wenn sau viel gesoffen wird, führt das zu mehr Unzufriedenheit bei allen Personen. Das führt bei den Personen zu Unzufriedenheit, die viel gesoffen haben, weil die am nächsten Tag vielleicht das Gefühl haben, oh Mist, habe ich mich jetzt voll blamiert, habe ich Scheiße gebaut, was gemacht oder gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen. Ich bin vielleicht dauernd am Überlegen und dann trete ich danach, in den nächsten Tagen nach dieser Feier vielleicht irgendwie reservierter auf oder sage dann bestimmte Veranstaltungen ab, Event oder Treffen ab, weil ich mir denke, also weißt du, das hat direkt einen Leistungseinfluss auch tatsächlich. Das fand ich schon sehr interessant. Dann, und auch bei den Personen, die da nicht drin sind, also die nicht mittrinken, aber da dabei sind, die finden das natürlich auch einfach kacke dann, wie du gerade gesagt hast. Die schämen sich dann für andere und denken sich, boah, mit dem muss ich wirklich nicht noch mehr Zeit verbringen. Also es führt zu kulturellem, es hat keinen kulturellen positiven Einfluss, wobei das ja oft behauptet wird. Man sagt ja oft, im Alkohol sind alle lockerer, ein bisschen entspannter, komm, haut doch mal rein, können wir auch mal die Zeit so genießen. Heavy Drinking, also wirklich übers Maß auch hinaus, auf keinen Fall. Das sagt ganz klar die Forschung, da ist sich relativ einig. Und ansonsten, eine andere Stellschraube für eine weiterhin unzufriedene Belegschaft und Weihnachtsfeier ist, wenn die Party auf dem Gelände stattfindet. Ganz interessant, da gibt es ja auch, manche verbinden mit der Weihnachtsfeier immer, vielleicht den Hobbykeller unten im gleichen Unternehmen oder so, oder irgendwie die Cafeteria, die geräumt wird und umgebaut wird, wo ein Weihnachtsbaum hingestellt wird, das korreliert stark mit Unzufriedenheit. Also weil es dann als formales Setting gesehen wird, genau dazu auch eben, wenn Weihnachtsfeiern informeller sind, also nicht direkt mit dem beruflichen Inhalt verknüpft sind, außerhalb der Arbeitsstätte sind, aber auch sonst. Zum Beispiel, du danach nochmal heimgehen kannst, dich umziehst und nicht in deine Arbeitsklamotten kommst, zum Beispiel, wenn du eine Uniform trägst oder bestimmtes Outfit anhast. Das macht direkt einen Einfluss. Also es wird als besser und positiver wahrgenommen und gesehen, wenn es nicht so formell gilt und nicht direkt was mit der eigentlichen Arbeit zu tun hat.
Mhm. Ja, ich finde es auch cooler, wenn es tatsächlich irgendwie eine Activity zusammen ist. Also wirklich raus und dann, ich mag auch Action-Sachen. Also bei sowas hat man mich tatsächlich schon wieder, wenn man irgendetwas hat, wo man sich eben auch körperlich betätigt und irgendwie ein bisschen Action hat. Das finde ich cool, aber jetzt einfach nur rumsitzen und einen Glühwein nach dem anderen trinken, nee. Da
und ich meine, also hör dich mal um in deinem Freundeskreis, was es da für Unterschiede gibt. Also ich habe das jetzt mal getan in dieser Woche, einfach weil ich es total spannend finde. Ich kenne Leute im öffentlichen Amt, wo vielleicht auch finanziell es nicht ganz so locker sitzt, die sich treffen für eine Weihnachtsfeier, die müssen ihr Essen und Trinken selbst bezahlen. Und also es ist nicht wirklich immer so, dass du alles bezahlt bekommst. Das ist ein Punkt. Also ein Pendel, wo ich sagen würde, okay, die verbinden da wirklich nicht so viel Positives mit, weil sie in ein cooles Restaurant gehen, es aber selber zahlen müssen, dahin gehen müssen vielleicht dann. Also das macht, glaube ich, auch einen Einfluss. Und dann gibt es andere Freunde auch von mir, ein Kumpel zum Beispiel, der in einem relativ jungen Unternehmen arbeitet, ohne Namen. Es ist in München, also von der Region her. Und die waren Indoor-Fallschirmspringen. Wie nennt man das? Kennst du das? Wo man so in der Luft schwebt und von unten dieser Luftstrahl kommt. Das war die eine Aktivität. Und die andere Gruppe, weil es zu viele waren im Unternehmen, die waren Indoor-Surfen. Also in so einer künstlich erzeugten Welle und waren dann surfen den ganzen
Tag. Cool, ja, und bei sowas wäre ich dabei.
Also gerade voll, aber das musst du dir auch leisten können. Das kostet bestimmt ein paar tausend Euro. Mhm. Unternehmen kann sich das vielleicht auch leisten, aber es gibt eben auch gerade eben in der wirtschaftlichen Lage Unternehmen, Organisationen, die sagen, das können wir uns gar nicht leisten. Und wenn dann der andere Pendel ist, dass du ein Essen selber zahlen musst, ist dann schon ein Unterschied.
Mhm. Ja, spannend. Es gibt ja jetzt auch einige Unternehmen, die es eben so handhaben, wie du eben gesagt hast, wir haben kein Geld dafür dieses Jahr. Zum Beispiel weiß ich von RTL, ein ganz großer Laden, ne? Die haben wahrscheinlich zu viel Geld an Stefan Raab geben müssen. Ja. Die können sich dieses Jahr keine Weihnachtsfeier leisten oder sagen halt, nee, es gibt keine, wir sparen.
Ja, wirklich?
Und ich glaube, das ist natürlich auch ein ganz schlechtes Signal an die Mitarbeitenden. Gerade wenn sie es von vorher gewohnt sind, auch relativ pompöse Weihnachtsfeiern zu haben, ne?
Mhm, ja. Also insgesamt lässt sich da festhalten, nochmal um die Forschung auch zusammenzufassen, die können bestehende Dynamiken verstärken, im Positiven wie im Negativen. Wenn du happy bist, auch schon irgendwie dich gut identifizierst, ein cooles Teamgefüge hast, dann kann es richtig cool sein, weil du dich dann wohlfühlst. Wenn du aber nicht so wirklich da happy drin bist und noch ein wichtiger anderer Faktor, wenn du gerade im absoluten Leistungsdruck bist, also gerade Ende des Jahres, Zahlen müssen noch reinkommen, irgendwelche Sales, die noch getätigt werden müssen, dann kommt die Weihnachtsfeier rein. Eigentlich hat keiner Kopf und Luft dafür, muss aber dahin gehen. Das führt zu krasser Frustration, weil du dir denkst, was mache ich eigentlich hier? Eigentlich müsste ich gerade entweder entspannen und ausruhen für den morgigen Tag oder vielleicht sogar noch am Schreibtisch sitzen, Überstunden bauen. Und das ist extrem, extrem gefährlich. Aber ansonsten haben Weihnachtsfeiern auf jeden Fall auch positiven Effekt, wenn man es richtig angeht.
Mhm. Geil. Vielen, vielen Dank, Kian, für dieses Update aus der Forschung.
Also, ja, sehr gerne.
Wenn ihr da draußen noch eure Weihnachtsfeier anstehen habt, dann hoffen wir natürlich, dass es eine coole Weihnachtsfeier ist und dass es coole Leute sind, mit denen ihr dann auch die Weihnachtsfeier so gestalten könnt, wie es euch eben gefällt oder wie es euch als Team gefällt. Denn nur dann hat es einen positiven Impact.
Und ihr nicht einen Trichter in die Hand gedrückt bekommt und vollkommen einfach
Trichter, an der Küche. Oh Gott, auf der beruflichen Weihnachten.
Wann hast du das letzte Mal getrichtert?
Ich glaube, ich habe noch nie getrichtert. Das ist ja voll eklig. Ich glaube, das machen nur Jungs. 15-jährige Jungs.
Aber ich kenne schon richtig viele Frauen, die auch trichtern. Echt? Tatsächlich. Boah, ja, ey. Aber ich bin auch Musikszene, Festivalszene. Ich gehe auch manchmal Festivals und da ist das ja gang und gäbe.
Ja. Okay, ja, tatsächlich. Also wie gesagt, Alkohol war nie mein Ding.
Das du, ich kenne auch Leute, die machen das mit Wasser oder mit Radler, ne?
Okay. Ja, dann irgendwie Radler mit ein paar Zitronenscheiben und Ingwer und Pfefferminz. Ja,
voll gut.
Das könnte ich trichtern.
Weihnachts- und Kinderpunsch trichtern auch.
Apfelpunsch, genau. Ja. Gott.
Bist du Glühwein-Fan?
Ich mag Apfelpunsch, also so, ja genau, Apfel, roten Glühwein tatsächlich nicht so, aber Apfelpunsch mag ich und heiße Schokolade mit Schuss nehme ich auch.
Okay, auch fein. Ja, also ich bin schon eher süßer Typ bei sowas und eigentlich, also Kinderpunsch ist sogar mir ein bisschen zu süß, aber ich mache zum Beispiel jetzt gerade jeden Tag mir so eine Kanne mit Kinderpunsch, so ein Drittel Kinderpunsch und der Rest aber so ein Weihnachtstee.
Und dann noch ein bisschen rum dran.
Nicht unalkoholisch. Überraschung.
Okay. Kian, ich wünsche dir eine gute Woche und allen anderen wünsche ich auch eine weitere schöne Vorweihnachtszeit. Wir hören uns nächste Woche wieder, dort wahrscheinlich mit einer dritten Person, einem Gast. Freue ich mich drauf.
Ich mich auch.
Und wir sagen, ciao Kakao, wir sind raus.
Ho, ho, ho. Tschüss.